Moin und herzlich willkommen zu Folge 17 mit dem wundervollen Thema traditionelle chinesische Medizin oder kurz TCM.
Gesundheit to go, der Podcast zum Thema Gesundheit. Und hier ist dein Gastgeber, ein Gesundheitsjunkie, genau wie du, Dr. Stefan Polten.
Ja, herzlich willkommen wieder. Schön, dass du dabei bist zu dieser neuen Episode des Podcasts Gesundheit to go. Und heute habe ich die riesengroße Freude, den Andreas Kalk begrüßen zu dürfen als Interviewpartner. Ich sage erstmal Hallo, Andreas. Ich hoffe, es geht dir gut.
Ja, danke, sehr gut. Danke.
Toll. Ich würde dich bitten, Andreas, am Anfang vielleicht mal so 2, 3 Worte über dich zu erzählen für die Menschen, die dich noch nicht kennen.
Ja, also ich bin der Andreas Kalk. Ich lebe hier in Mittelhessen in der schönen Stadt Herborn. Und ursprünglich bin ich aus Berlin, aber es hat mich irgendwie hierher verschlagen über viele Umwege. Vor allem war ich in China, erst in Taiwan, dann in China viele Jahre lang. Insgesamt, glaube ich, so 9 oder 10 Jahre war ich in Asien, in China und Taiwan. Und habe da erst Chinesisch, dann chinesische Medizin studiert und ja, seit ein paar Jahren bin ich jetzt zurück und praktiziere hier in Hessen in einer kleinen Praxis und ja, das erstmal so im Groben.
Ja, das ist ja spannend. Da kommen wir auch im Prinzip schon zu unserem heutigen Thema, die traditionell chinesische Medizin oder TCM abgekürzt. Wie bist du denn dazu gekommen? Einfach über deine Reisen, die du eben gesagt hast, nach China oder Taiwan? Oder bist du da hingegangen, um TCM zu lernen?
Ja, also da bin ich hingegangen, um TCM zu studieren. Ich hatte vorher schon mit TCM angefangen, bevor ich nach China gegangen bin. Das war wie Anfang der 90er Jahre. Da hatte ich zuerst mal Kontakt nach Indien. Mit einem Freund, der damals Indologie studierte, bin ich zusammen nach Indien gefahren. Und bei der Gelegenheit habe ich Ayurveda kennengelernt, die altindische Medizin. Und das hat mich fasziniert, so diese Ganzheitlichkeit, dass Ernährung, dass Lebensweise von Bedeutung sind für die Gesundung und für die Gesundheit. Und dieser Gedanke hat mich fasziniert. Ne? Und zurück in Deutschland wollte ich dann ja mich mehr in der Richtung weiterbilden. Und damals in Berlin habe ich keine ordentliche Ayurveda-Ausbildung gefunden. Was es da gab, war alles so esoterisch, irgendwie ja. Mit Steine auf die Stirn auflegen und so. Das war nicht mein Stil. Und irgendwie gab es in meiner Nähe ein neues Zentrum für chinesische Medizin und da habe ich mich angemeldet und habe dann Akupunkturkurs gemacht und die Grundlagen der TCM kennengelernt und so weiter. Und das war so mein Einstieg und das hat mich ja nicht mehr losgelassen. Ne? Dann habe ich später noch eine etwas ausführlichere Akupunkturausbildung in Berlin gemacht und dann noch die Kräuterausbildung für die TCM-Kräuter und dann habe ich angefangen zu praktizieren damals in Berlin. Hatte da 4 Jahre lang eine Praxis, aber in der Zeit habe ich so gemerkt, irgendwie, was man so in Deutschland gelernt hat, das war alles doch mehr theoretisch. Mir fehlte irgendwie die Praxis und ich wollte gerne noch mehr dazulernen, vor allem mehr praktische Erfahrungen sammeln und dachte ich mir, ich muss irgendwie nach China.
Ja.
Ja, dann habe ich mich kurz entschlossen an der Uni Heidelberg eingeschrieben für Sinologie.
Ja.
Erstmal die Sprache lernen, habe das ein Jahr gemacht und bin dann nach Taiwan gewechselt. Habe da weiter Chinesisch studiert und
das ist ja spannend. Was sprechen die in Taiwan? Taiwanesisch oder?
Ja, Taiwanesisch ist ja nur ein Dialekt des Chinesischen. Ne?
Ah, okay.
Die sind da eigentlich alle zweisprachig, also die sprechen ihren taiwanesischen Dialekt und auch das Hochchinesisch, das Mandarin. Ja, und das habe ich da gelernt.
Aber das ist ja erstmal, Entschuldigung, dass ich unterbreche, das ist ja, finde ich, eine verrückte Sache. Du gehst nach Heidelberg, studierst ein Jahr Chinesisch, um dann nach Taiwan zu gehen und da Chinesisch weiter zu studieren. Das macht ja auch nicht jeder, oder?
Machen schon einige.
Okay.
Studenten, dass man ein Auslandsjahr machen. Entweder in Peking oder Shanghai, manche auch in Taipei, wo ich war. Das ist keine Seltenheit, aber ja,
okay, aber
für ein Jahr und gehen dann wieder zurück. Und ja, ich wollte halt nicht Sinologe werden, ich wollte halt chinesischer Arzt werden. Ne? Und die Medizin war so mein Ziel. Und deswegen bin ich dann nicht zurückgegangen nach Heidelberg an die Uni, sondern bin da geblieben und habe weiter Chinesisch und dann auch chinesische Medizin gelernt, habe da auch ein paar Lehrer gefunden und Ja, bin da richtig heimisch geworden. In Taiwan habe ich dann sogar auch geheiratet, Familie gegründet. Also ja. Inzwischen bin ich doch halber Taiwaner gewissermaßen.
Ja.
Und, aber zum Studium bin ich dann doch nach Festlandchina rübergegangen. Mhm. Da kann man doch noch besser, denke ich mal, TCM studieren. Da ja, gibt es sehr viel Forschung, sehr viele TCM-Unis. Und also das ist echt das Land für TCM, ja.
Okay, was umfasst denn TCM?
Ja, die chinesische Medizin umfasst eigentlich, ja, man kennt vor allem die Akupunktur hierzulande.
Genau, ja.
Nur ein Teil des Ganzen. In China eher der geringere Teil. Der Hauptteil der TCM ist eigentlich die innere Medizin mit Kräutern, also mit Heilkräutern. Wobei Kräuter ist halt ein Überbegriff. Streng genommen sind es nicht nur Pflanzen, nicht nur Heilpflanzen, sondern auch zum Teil mineralische Substanzen, Muscheln zum Beispiel, auch einige Pilze und dann zum Teil auch einige tierische Substanzen, die wir hier in Deutschland größtenteils nicht kriegen.
Ja.
Einige schon, aber die meisten nicht. Und ja, also der größte Teil sind schon Pflanzen. Ne? Und ja, das ist der große Teil. Und dann gibt es noch die Diätetik, also die Ernährungslehre. Und dann gibt es auch so Mischformen, wo man Kräuter mit Nahrungsmitteln zusammen abkocht und da ja, Suppen draus kocht. Interessanterweise redet man im Chinesischen sowieso von Suppen, wenn man Heilkräuter-Dekokte gibt. Ne? Also Dekokt sagt man ja hier auf pharmazeutisch-lateinisch, die Abkochung eines Arzneitrankes. Ne? Aber
ja.
Das nennen die im Chinesischen Suppe, ne? Wird wörtlich übersetzt. Ne? Das zeigt doch mal den Ursprung, ne? dass die Heilkunde eigentlich ihre Wurzel in der Küche hat oder in der einer diätetischen Behandlung. Und das ist in China so, hat so fließende Übergänge, sage ich mal. Ne? Man kann durchaus so Fleischsuppen mit chinesischen Kräutern zusammenkochen.
Mhm.
Die gibt man zum Beispiel besonders gerne im Wochenbett, wenn die Frau sehr geschwächt ist. Das habe ich bei meiner Frau auch schon dreimal miterlebt. Beim ersten Mal habe ich meiner Schwiegermutter auf die Finger geguckt, wie die das macht.
Und ja.
Beim zweiten und dritten Mal, ich glaube beim dritten Mal, da waren wir ja schon hier in Deutschland, beim dritten Kind, na, da habe ich sie dann selber hier im Wochenbett betreut mit den Kraftsuppen und ja, das zum Beispiel dafür, dass Ernährung und Heilkunde so ineinander übergehen.
Ja,
zu deiner Frage, deine Frage zurückzukommen, dann gibt es als nächsten Bestandteil noch Qigong und Tai Chi Chuan, so die Bewegungsformen, und die Tuina, die Massage, chinesische Massage nennt sich Tuina.
Ja.
Und dann gibt es noch eine Sonderform der Massage, die ich in der Akupunktur, begleitend zur Akupunktur gerne anwende. Das ist das Gua Sha, so eine Schabetechnik. Dann nimmt man so einen Hornschaber und schabt damit über den Rücken meistens. Dann gibt es noch das Schröpfen, das geht in die gleiche Richtung. Ja, ich denke, damit habe ich so die wichtigsten Methoden der TCM aufgezählt.
Wunderbar. Vielleicht erzählst du mal, ich sag mal so, in der Schulmedizin hier im Westen haben wir ein relativ mechanisches Bild des Menschen. Ich sag mal so ganz salopp, der Mensch als Maschine, wenn irgendwie das nicht funktioniert, dann wird halt da operiert und wenn das nicht ist, dann werfen wir die Tablette ein und so weiter und so fort. Wie ist das in der TCM? Wie ist da das Menschenbild?
Ja, da gibt es gar nicht so diese Zweiteilung in Körper und Seele oder Körper und Geist, wie man auch will. Ne? Das ist wirklich eins. Ne? Das merkt man auch so an den Beschreibungen der Wirkung der Kräuter oder Akupunkturpunkte. Da wird nicht unterteilt zwischen psychischer Wirkung oder körperlicher Wirkung. Das wird alles in einen Topf geworfen oder das befindet sich alles in einem Topf.
Ja.
Und das merkt man auch in der Praxis, wenn man... Also ich arbeite schon eher auf der körperlichen Ebene, bewege aber dadurch mitunter auch viel auf der psychischen Ebene. Ne? Also das ist nicht mein Schwerpunkt, aber das passiert praktisch automatisch häufig mit. Ne? Und,
ja. Das heißt also, wenn jetzt jemand zu dir kommt in die Praxis als Patient weil er, ich suche mir jetzt mal was aus, nehmen wir mal an, ich würde jetzt zu dir kommen, weil ich immer Magenschmerzen habe. Mhm. Ne? Irgendwie immer morgens oder immer, wenn ich zur Arbeit gehe oder so, hätte ich Magenschmerzen, jetzt komme ich zu dir. Wie würde das dann typischerweise ablaufen, so eine Konsultation bei dir?
Ja, beim ersten Mal mache ich eine Anamnese, also eine längere Befragung.
Ja.
Dreiviertel Stunde vielleicht dauert das.
Ja. Gibt es da irgendwas Besonderes, was jetzt die Anamnese von der Schulmedizin zum Beispiel unterscheidet, außer die Länge, die ja in der Regel beim Hausarzt nicht so ausgeprägt ist?
Ja, sicher ein bisschen ausführlicher, sicher ähnlich wie in der Homöopathie, dass man auch Fragen zur Person fragt, zur Persönlichkeit oder auch zur Krankengeschichte, vielleicht sogar zu Familienerkrankungen, was so in der Familie liegt oder dann stelle ich natürlich auch Fragen, die mich so, was man anfangen kann im Hinblick auf Wärme und Kälte.
Ja.
Ist ja so ein Schwerpunkt, ne? Also, dass man versucht, letztlich kann man alles auf Yin und Yang runterbrechen. Ne? Und Yin und Yang, also Yang ist Wärme, Yin ist Kälte. Und darum geht es auch. Ne? Viele Menschen sagen dann auch, oder ich frage, wird die Erkrankung vielleicht durch Kälte schlimmer, wird sie durch Wärme besser oder umgekehrt?
Ne? Ja.
Du fragst du Magenschmerzen, ne? Dann frage ich, wird es besser, wenn sie was Warmes trinken oder wenn sie was Kaltes trinken? Und so in der Richtung frage ich dann speziell nach. Dann mache ich auch noch eine körperliche Untersuchung, vor allem Bauchdiagnostik nennen wir das. Da tastet man so auf dem Bauch in bestimmten Zonen und schaut, ob die angespannt oder druckschmerzhaft sind. Und drückt man vielleicht auch einige Punkte, Akupunkturpunkte am Rücken, im Nacken oder wo auch immer und schaut, ob die empfindlich sind. Und
Dann spielt die Zunge und der Puls, spielt das eine Rolle?
Genau. Das ist das Herzstück der chinesischen Diagnostik, die Puls- und Zungendiagnostik. Ne? Gerade im Puls, da kann man sehr viel ablesen, viel mehr als die Frequenz. Ne? Wenn ich meine Finger auf den Puls lege, dann sagen mir die Patienten, oh, mein Puls war heute früh 66 oder so. Ne?
Ja.
Interessiert mich gar nicht so sehr, oder ich spüre schon, aber ich zähle den nicht. Ich merke einfach, ist der jetzt langsam oder ist der schnell?
Ja.
Der nun 60 oder 66 ist, das spielt dann keine Rolle. Ne? Nur wenn er auffallend langsam ist, ne, dann das ist ein Indiz. Oder wenn er auffallend schnell ist, das ist ein Hinweis. Ne? Oder dann auch, ob er tief ist oder oberflächlich, was jetzt in der Schulmedizin sicher keine Rolle spielt. Ne?
Ja.
Wenn der Puls tief liegt, dann spricht das eher für eine innerliche Erkrankung, wenn er oberflächlich ist. Das heißt, man berührt gerade mal die Haut und spürt schon den Puls gegen die Hand schlagen. Ne? Dann ist das eher ein Hinweis auf eine Oberflächenkrankheit, wie wir sagen. Das sind dann häufig Erkältungen. Also wenn pathogene Faktoren in die Oberfläche eingedrungen sind, sagen wir, also Wind und Kälte dringen über die Poren in die Oberfläche ein, stagnieren oder führen zu einer Stagnation im Qi-Fluss. Also Qi ist unsere Körperenergie, die durch den Körper fließt. Ne? Und wenn es da zu Stagnation kommt, dann wird der Puls oberflächlich. Der Patient kriegt Fieber häufig, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen. So, das wäre ein typischer Puls bei einem Beginn der Erkältung.
Ja.
Aber es gibt natürlich auch andere Konstellationen, wo es so einen oberflächlichen Puls geben kann. Bei einem Yin-Mangel zum Beispiel, wir sagen, Yin und Yang müssen ineinander verwurzelt sein, müssen sich gegenseitig ausgleichen.
Also so auch, wie in dem typischen Bild, was man so hat, dieser Kreis, wo die dann so...
Genau, dieses schöne Bild kennt jeder. Yin und Yang sollen gleich groß sein. Wenn jetzt aber so gerade im Alter das Yin abnimmt, das schwindet nämlich mit der Zeit. Also Yin ist auch die Körpersubstanz, sind die Körpersäfte. Und jeder weiß ja, im Alter, da werden die Leute ein bisschen trockener, die Haut wird trockener und entsprechend sind auch die inneren Organe, alles ist ein bisschen trockener. Und gerade in den Wechseljahren bei der Frau hat man das häufig so ein Phänomen, dass das Yin abnimmt. Und was passiert dann mit dem Yang? Das überwiegt relativ.
Ja.
Sind eben nicht mehr beide gleich groß, sondern das Yin ist klein und das Yang überwiegt relativ. Und dann hat man, also weil Yang eben Wärme, weil Yang Hitze ist, weil Yang oben ist, drängt dann eben diese Hitze nach oben, weil es von dem schwachen Yin nicht mehr gehalten werden kann,
Man
auch einen oberflächlichen Puls. Ne?
Ja.
Die Patienten hätten dann Beschwerden wie Hitzewallungen, Schweißausbrüche, vor allem nachts, Nachtschweiß. Das wären so typische Yin-Mangelzeichen.
Ja.
Ja, und das würde man dann mit Kräutern vor allem behandeln. Ne? Also, sag mal, die Akupunktur ist sehr gut so bei Schmerzen, bei vielen Schmerzen. Wenn es wirklich so substanzielle Mangelzustände gibt, wie bei älteren Patienten in den Wechseljahren zum Beispiel oder auch bei anderen inneren Erkrankungen, dann braucht man oft Kräuter, um da wirklich substanziell was hinzuzufügen, innerlich zu befeuchten, zu nähren.
Ja. Das heißt dann mit anderen Worten, wenn du die Untersuchung abgeschlossen hast, die Anamnese gemacht hast, dann entwickelst du, ich sag jetzt mal, aus deinem Werkzeugkoffer, den du zur Verfügung hast, mit Akupunktur und Qigong und Kräutern und so, was du uns alles erzählt hast, nimmst du dann das passend raus und bietest das dann dem Patienten an.
Ja, genau. Na, ich würde dann sagen, okay, also hier die Migräne, die können wir sehr gut mit Akupunktur behandeln. Oder wenn ich denke, das ist jetzt so eine hormonell bedingte Migräne, dann würden wir vielleicht doch noch Heilkräuter hinzunehmen, um den Hormonhaushalt zu regulieren. Ja, genau, apropos Hormonhaushalt, das ist eines meiner Schwerpunktthemen in der Praxis. Ich mache viel Kinderwunschbehandlung mit chinesischen Kräutern.
Ja.
Ja, also die Erfahrung hat gezeigt, dass man mit den chinesischen Kräutern den Hormonhaushalt sehr gut harmonisieren kann. Das ist oft erstaunlich, ne? Also viele Paare hatten schon künstliche Befruchtungen ohne Erfolg und dann landen sie irgendwann bei mir und dann nehmen sie für ein paar Monate die Kräutertees ein und plötzlich werden sie schwanger, womit keiner mehr gerechnet hätte, ne? Also das ist schon manchmal erstaunlich.
Da würde mich nochmal interessieren, ob du auch festgestellt hast, weil ich kenne, und ich glaube, wahrscheinlich kennt das jeder aus der Umgebung, so Menschen, die halt, wie du schon sagst, versuchen, ein Kind zu kriegen und dann rennen sie hin und kriegen ihre Hormone vom Arzt und vielleicht auch künstliche Befruchtung und nichts klappt. Und irgendwann sagen sie, ach Mensch, ich gebe auf. Und ganz plötzlich werden sie schwanger. Und jetzt würde mich mal in dem Zusammenhang interessieren, ob du vielleicht festgestellt hast, dass auch in der TCM durch die Kräuter oder was du dann mit denen machst, sich vielleicht auch die Einstellung im Kopf ändert, so ein bisschen zu dem Thema. Hast du da mal was festgestellt, dass die Menschen das dann vielleicht nicht mehr so verkrampft sehen, ich muss unbedingt ein Kind kriegen, sondern dass sich das auch ändert?
Stimmt, ja, das gibt so auch verschiedene Typen, ne? Also ganz wichtig in der TCM ist so die Konstitutionslehre und da gibt es verschiedene Typen und manche sind halt sehr angespannt. Wir nennen die so die Leber-Qi-Stagnationstypen.
Ja.
Die sind sehr angespannt und verkrampft und klar, und wenn ich denen Kräuter verschreibe, dann gebe ich erstmal was Entspannendes und eine Patientin hatte mal gesagt, die hat die richtige, seitdem sie meinen Tee trinkt, hat sie total die leck mich am Arsch Stimmung.
Okay.
Und klar, wir reden natürlich auch und ich versuche auch ein bisschen den Druck rauszunehmen und auch, dass alle Anspannung eher kontraproduktiv ist und klar, letztendlich weiß man nicht, was jetzt mehr gewirkt hat, so das Gespräch oder die entspannende Wirkung der Kräuter oder
Hauptsache das Resultat stimmt, ne? Also wenn sie ihr Ziel erreicht haben, ist es denen wahrscheinlich auch relativ egal, ob es jetzt das Gespräch mit dir war oder die Kräuter oder was auch immer, oder?
Ja, na, so schnell geht es auch nicht. Mitunter hat man auch Fälle, wo es gleich im ersten Behandlungszyklus klappt, aber das ist eine Ausnahme. Ich denke, sind schon eher die Kräuter, die da die Hauptrolle spielen. Ich denke, manche Sachen kann man noch nicht so leicht über den Kopf erklären. Manche Frauen haben zum Beispiel ein ganz dünnes Endometrium, also eine ganz dünne Gebärmutterschleimhaut. Und da muss man halt Blut nähren, wie wir sagen. Also Kräuter geben, die das Blut aufbauen. Und damit kann die Frau dann eine bessere Schleimhaut aufbauen. Oder andere Frauen haben dieses PCOS, also das polyzystische Ovarialsyndrom. Das heißt, die Eizellen können nicht richtig springen, also die Follikel springen nicht, weil da wie so eine dicke Membran über den Eierstöcken ist und da gibt es auch bestimmte Kräuter, um da mehr Bewegung reinzubringen und wenn man daran arbeitet, dann geht das besser und irgendwann springt dann das Ei und dann klappt es schlussendlich. Ne?
Ja, sind denn das interessiert mich jetzt auch nochmal ganz dringend, wo du das erzählst, sind denn das Theorien, die man in China in der traditionellen chinesischen Medizin entwickelt hat oder haben die auch letztendlich am Leichnam oder irgendwie durch andere Techniken das wirklich untersucht und gesehen, dass das ist so, wie wir uns das vorstellen? Rein biologisch, rein rein phänomenologisch dann am Patienten.
Interessante Frage. Ne? Es gibt beides in der chinesischen Medizin. Also ich denke, am Anfang waren mehr Theorien, wobei die Theorien auch eine praktische anatomische Grundlage haben, aber die alten Chinesen haben offensichtlich keine fortgeschrittene Anatomie betrieben, aber sie hatten Vorstellungen von Organen. Die haben ja Organe auch benannt, ne? Und es gibt auch Zeichnungen, ziemlich abstruse Zeichnungen von Organen. Ich weiß nicht, ob die Menschen seziert haben oder ob sie das von Tieren kennen, aber die wussten jedenfalls von Organen namens Lunge, Herz, Milz, Magen und so weiter. Also all die Organe, die wir auch in der modernen Medizin kennen, haben die auch benannt.
Aber da gibt es auch mal die Meridiane dazu. Ne? Also ich bin jetzt absoluter Laie, aber ich habe das mal so gehört, Lungenmeridian und Herzmeridian und so weiter.
Genau. Nee, aber die haben ursprünglich den Organen und Meridianen ganz andere, oder nicht ganz andere, aber zum Teil andere Funktionen zugesprochen, als wir das heute in der Medizin machen würden. Ne? Zum Beispiel die Milz. Ne? Die Milz spielt ja jetzt in der Schulmedizin eigentlich in der Verdauung zumindest keine Rolle, eher so als Blutorgan. Aber in der klassischen chinesischen Medizin steht die Milz, hat die Milz eher Funktionen, die wir heute dem Magen und der Bauchspeicheldrüse zuschreiben würden.
Aha.
Und interessanterweise taucht der Pankreas, also die Bauchspeicheldrüse, in der traditionellen chinesischen Medizin nicht auf. Ne? Also
sie kennen
wir nicht. So haben sie da ein bisschen was der Milz zugeschoben, was eigentlich der Bauchspeicheldrüse vielleicht zugehört. Oder bei der Leber haben wir auch Funktionen, die nicht unbedingt nur der anatomischen Leber zugehören, sondern vielleicht zum Teil auch der Schilddrüse. Ja, und so, da gibt's da gibt's immer Verwirrung, wenn ich den Patienten sage, das ist jetzt hier vielleicht ein Nieren-Yin-Mangel oder so.
Ja.
Ich war letztens beim Arzt und der hat gesagt, meine Nieren sind in Ordnung. Ne? Dann muss ich mal sagen, das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Also die westliche Niere, die wir hier, die ist nicht identisch mit der chinesischen Niere.
Ja, ja.
Also zumindest sind es einfach andere Konzepte, die man damit verbindet. Ne? Wenn wir von der Niere reden, dann denken wir auch vor allem auch an Fruchtbarkeit, an Wachstum. Also in der Niere, da sehen wir so das Zentrum, ne, oder die Basis für alle Energie, die wir im Körper haben. Ne? Also die Niere ist verantwortlich für Wachstum, für Reifung, für Fortpflanzung und dann natürlich auch für Ausscheidung. Also das, die westliche Niere haben wir auch mit drin, aber noch viel mehr.
Ja.
Zum Teil deckt sich das dann vielleicht mit der Nebenniere, aber auch nicht nur. Ne? Also da haben die schon ziemlich eigenwillig da Sachen den Organen zugeschrieben, die aber irgendwo auch wieder Sinn machen. Jedenfalls solange man im System der TCM bleibt. Ne?
Ja.
Wenn man jetzt natürlich versucht, das schulmedizinisch zu erklären, stößt man an Grenzen. Vieles kann man erklären, aber vieles auch nicht. Vieles macht keinen Sinn. Aber ich denke, es ist sinnvoll, nur in einem System zu bleiben und nicht ein System mit einem anderen System zu erklären. Ne? Also man funktioniert nicht, wenn man jetzt mit Hilfe der Schulmedizin die chinesische Medizin erklären will.
Ja. Das glaube ich sofort, ja.
Ja. Deswegen, ich versuche auch möglichst traditionell zu bleiben und zu denken und das einfach nicht.
Ja. Wie hoch würdest du denn die Wichtigkeit ansehen in der TCM, diese Verbindung der einzelnen Elemente? Also sprich, es gibt ja bei der ärztlichen Fortbildung zum Beispiel gibt es ja sowas, dass ich nur Akupunkturausbildung mache und dann halt von den anderen Sachen keinen blassen Schimmer habe oder das nie gelernt habe. Wie wichtig würdest du das einschätzen, dass man wirklich dieses Gesamtbild, was dann wahrscheinlich auch ineinander übergeht und zusammenspielt, wie wichtig ist das? Oder kann man wirklich sagen, ach, ich mache nur Akupunktur und ist schon super? Ja, und
kommt drauf an, was man machen möchte, was man so Anspruch daran hat. Also wenn man jetzt einfach nur Akupunktur lernt, kann man sicher einige Schmerzen ganz gut behandeln, ohne irgendwelche Theorien der TCM begriffen zu haben. Manche Punkte funktionieren einfach oder manche Punktkombinationen, da muss man nicht viel theoretische Kenntnisse haben.
Ja.
Wenn man aber ein bisschen tiefer einsteigen will und mehr als nur Rückenschmerzen und Knieschmerzen behandeln will, dann braucht man schon ein bisschen mehr auch, muss man schon ein bisschen mehr Theorie auch verstehen. Ja.
Ja. Wie wichtig würdest du einschätzen? Oder weil das ja auch, gibt es ja auch manchmal in der Volkshochschule und so Qigong-Kurse, Tai Chi und so. Wie hoch oder wie groß ist das Element in deiner Behandlung, dass du zu den Menschen sagst, hier, ich weiß jetzt nicht, ob du das selbst dann mit den Patienten machst oder ob du sagst, hier, ich kenne da einen guten Lehrer, geh da mal hin und mach das ergänzend? Oder wie würdest du das einschätzen, die Bewegung?
Ja, Bewegung rate ich den Patienten immer, aber ich sage denen, was sie machen, ist egal. Die Hauptsache, die bewegen sich. Ne? Es muss nicht unbedingt Tai Chi oder Qigong sein. Aber ich selber bin da, es muss auch nicht unbedingt chinesisch sein. Ne? Also ich empfehle den Leuten einfach, die sollen spazieren gehen, wandern gehen oder irgendeinen Sport machen, der ihnen Spaß macht. Die Hauptsache, sie bewegen sich. Ne?
Ja.
Und, ich selber habe auch die Erfahrung gemacht, dass Tai Chi auch ein bisschen kompliziert ist. Ich habe mal angefangen, damals in Berlin, und fand es ein bisschen mühsam, die Formeln auswendig zu lernen. Und ich selber habe eigentlich mehr Freude an Yoga. Das mache ich viel lieber. Das
macht
mir mehr Spaß. Und da gibt es ja auch Überschneidungen zwischen Tai Chi und Yoga. Und
ja.
Und wunderbar miteinander verbinden. Und von daher bin ich da ganz entspannt. Das muss nicht unbedingt alles TCM-konform sein.
Ja. Und wie passt sowas rein? Es gibt ja auch Akupunkturrichtungen, wie zum Beispiel nach Yamamoto. Und das klingt für mich jetzt eher japanisch, Yamamoto. Ja, wie passt das so rein in die TCM?
Ja, das ist eine moderne Form der Schädelakupunktur.
Ja.
Das habe ich auch im letzten Jahr angefangen. Das kann man einfach integrieren. Das hat jetzt auch nichts mit der TCM zu tun. Nee, das ist nicht auf der Basis der TCM gewachsen.
Okay.
Das ist eine... ja, wie die Fußreflexzonenmassage, so eine Somatotopie, also dass sich der ganze Körper in Teilen des Körpers darstellt.
Ja.
Wie man es am Ohr hat, wie man es am Fuß hat, an der Hand, überall eigentlich. Man hat überall Mikrosysteme und die kann man behandeln. Und ja, also die Yamamoto-Schädelakupunktur, da bin ich im letzten Jahr drauf gestoßen, eine Schlaganfallbehandlung. Ne?
Mhm.
Hatte lange Zeit keine Schlaganfallpatienten. Im letzten Jahr ging es los und dann habe ich mich damit auch beschäftigt. Genau, da war mein Chef, mein Kompagnon in der Praxis, hat selber einen Schlaganfall erlitten und ich habe natürlich alles dran gesetzt, den wieder fit zu kriegen.
Ja, klar, ja.
Den intensiv mit Akupunktur behandelt und da habe ich dann auch diese Yamamoto-Schädelakupunktur benutzt und anfangs täglich und später so 2-3 Mal die Woche und der hatte einen Neglect, einen ganz schweren Schlaganfall mit Halbseitenlähmung, Aphasie am Anfang, also ganz schlimm. Und inzwischen nach 3 Monaten war der wieder fit. Jetzt nach 4 Monaten arbeitet der schon wieder.
Super.
Das ist selten. Ne? Also,
ja, das ist toll.
Ja.
Sehr schön.
Ja, man kann alles integrieren, egal ob Yamamoto oder andere Akupunkturstile. Ja, in der letzten Zeit, in den letzten Jahren kommen immer mehr japanische Techniken auch nach Europa. Die sind anders als chinesische Techniken, also ein bisschen oberflächlicher, sanfter, wer das eher mag. Ja, also da gibt es viele Möglichkeiten.
Ja, wie ist das mit der, ich kann den Namen noch nicht so richtig aussprechen, weil ich es jetzt einmal nur von dir gehört habe, die Massage bei der TCM, wie heißt die nochmal, mit T?
Tuina.
Tuina.
Ja.
Wie kann man sich, oder wie darf ich mir das vorstellen?
Ja, da...
Ist das vergleichbar mit einer Massage, die man so kennt, wenn ich mich irgendwo massieren lasse, ganz normal? Wahrscheinlich nicht, oder?
Nee, ist schon ziemlich anders. Ne? Also man arbeitet mehr mit Druck. Man übt Druck auf bestimmte Punkte aus. Oder ja, gibt es für die verschiedenen Massagetechniken Druck und dabei so den Finger drehen. Man kann den Daumen aufsetzen, drücken und dabei so drehen. Oder man kann das auch mit dem Handballen kräftig drücken.
Ja.
Oder mit dem Ellenbogen. Und ja, schon ein bisschen anders. Ne? Man muss sich auch nicht ausziehen dabei. Also hier bei der klassischen europäischen Massage, da ist der Patient ja unbekleidet und man hat dann Öl oder so und walbt da schön. Bei der Trainer, da ist der Patient im Allgemeinen auch angezogen. Also ich kenne das so aus China. Man legt sich da mit Sachen auf den Tisch und dann kommt da ein Masseur und walkt einen richtig durch die Haut, weil es ja mehr durch Druck geht. Ne? Da geht es nicht um dieses Walken oder Kneten, sondern wird Druck auf bestimmte Punkte ausgeübt und dazu muss man nicht unbekleidet sein.
Okay, spannend. Machst du das viel?
Nö, ich selber mache eigentlich keine Trainer. Nö, da gibt es Therapeuten, die darauf spezialisiert sind. Also ich mache in meiner Praxis eigentlich Akupunktur, dann diese Gua Sha-Massage, diese Schabetechnik und Schrift.
Ja.
Und ja, das sind so meine manuellen Therapien gewissermaßen, neben Kräuterheilkunde, die eigentlich mein Schwerpunkt ist.
Okay. Wie würdest du es einschätzen, wenn jetzt jemand zu dir kommt, der auch in einer schulmedizinischen Behandlung ist oder sag jetzt mal, der hat, nehmen wir mal an, Bluthochdruck oder so, das ist ja recht verbreitet, nimmt auch seine Tabletten für und so. Ja, ist das ein Hindernis für die TCM oder spielt das gut zusammen oder wie sind da so die Möglichkeiten, wenn ich schon in einer anderen Behandlung auch bin?
Ja, also im Allgemeinen sage ich den Patienten, dass sie die Therapie so weiterführen sollen, wie mit ihrem Arzt besprochen oder wie von dem Arzt verordnet. Und nur in manchen seltenen Fällen rate ich denen mal, vielleicht mal mit ihrem Arzt zu reden, ob man nicht ein bestimmtes Medikament entweder reduzieren oder absetzen kann.
Ja.
Aber in der Regel sage ich ihnen, sie sollen das so weiternehmen wie besprochen. Also ich rate niemandem, da irgendwas eigenmächtig abzusetzen.
Ja, und ist auch kein Hindernis jetzt für deine Therapie, für die TCM. Ja.
In der Diagnostik ist das ein gewisses Hindernis, wenn die Blutdrucksenker nehmen, die Fanpuls. Ja. Merke ich immer wieder, die machen, ja, die verändern den Puls. Wir haben da so einen Ausdruck, der nennt sich schlüpfriger Puls. Der ist, ist dann so ein weicher, etwas ja, schlüpfriger Puls. Den kriegen die regelmäßig, wenn die Beta-Blocker nehmen. Und das behindert mich dann ein bisschen in meiner Diagnostik. Aber gut, da muss ich dann mit leben. Und ja, also da führt dann kein Weg daran vorbei. Also ich muss sagen, die Möglichkeiten mit TCM wirklich hohen Blutdruck zu senken sind nicht so gut oder da stimmt dann das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht mehr. Da müsste man extrem hoch dosieren und das wäre für den Patienten teuer, weil er die Kräuter selber bezahlen muss und den Beta-Blocker bekommt er über die Kasse.
Ja.
Also von daher ist das eigentlich kein Thema. Dann sage ich ihnen, die sollen weiter ihre Blutdruckmittel nehmen und ich kümmere mich um andere Beschwerden, die sie noch haben.
Ja. Oder gut, nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Du sagtest ja vorhin Kopfschmerzen. Nehmen wir mal an, so ein Migränepatient kommt zu dir, der schon schön mit den schulmedizinischen Medikamenten eingestellt ist. Das ist wahrscheinlich auch kein Hindernis, sich trotzdem der TCM hinzugeben als Patient, oder?
Nein, überhaupt nicht. Und da gibt es ja auch eigentlich keine medikamentöse Einstellung. Die nehmen halt meistens bei Bedarf entweder Schmerzmittel oder so krampflösende Mittel.
Und, ja, ja.
Und die können sie ja weiter bei Bedarf nehmen, aber die werden dann merken, nach der Behandlung oder unter der Behandlung brauchen sie den vielleicht weniger häufig oder irgendwann gar nicht mehr. Ne? Dann können sie von sich aus absetzen. Das sind ja sowieso meistens Sachen, die sich selber in der Apotheke kaufen. Diese Migränetabletten, das sind ja eh keine ärztlich verordneten Mittel häufig. Und
jo, sehr gut. Also mit anderen Worten, kein Problem, wenn man irgendwie einen anderen... Gibt es denn irgendwelche Behandlungen, wo man sagen kann, das stört die TCM so massiv, dass es eigentlich sinnlos ist, zu TCM zu gehen?
Sinnlos ist es nicht, aber man muss schauen. Also bei Arzneimitteln mit sehr enger therapeutischer Breite oder so, ne?
Ja.
Also wenn die, Immunsuppressiva nehmen oder wenn die eine Chemotherapie machen, dann sollte man da vielleicht einen gewissen zeitlichen Abstand einhalten. Aber ich behandle auch durchaus auch einige Patienten mit Rheuma, die Immunsuppressiva nehmen. Also da gibt es keine Probleme. Eher so, dass die unter meiner Behandlung dann auch in Absprache mit ihren behandelnden Ärzten die Immunsuppressiva nach und nach reduzieren können.
Ja,
also das Cortison oder andere MTX, so schwere Immunsuppressiva, können Sie dann nach und nach ausschleichen, wenn es Ihnen durch die TCM besser geht. Meistens geht das gut, nur im letzten Jahr hatte ich immer einen unerfreulichen Kollegen, ärztlichen Kollegen, Rheumatologen.
Ja.
Da war eine Patientin bei mir in Behandlung. Ich habe die parallel zu ihrem MTX und Cortison mit hat Phytotherapie behandelt mit chinesischen Kräutern und Akupunktur und der ging sehr viel besser. Und die ist dann hingegangen, um halt regelmäßig ihre Rheumawerte kontrollieren zu lassen, Blutbild machen zu lassen und sich ihre Medikamente verschreiben zu lassen. Nun brauchte sie jetzt weniger, hat gefragt, ob sie das reduzieren kann, weil es ihr jetzt sehr viel besser geht. Und hat er gesagt, was, sie nehmen TCM, dann sind sie nicht mehr meine Patientin. Also ich verschreibe ihnen dann auch keine Kräuter mehr und zu mir brauchen sie nicht mehr zu kommen. Also
oha,
das ist auch, aber zum Glück immer seltener. Also meistens ist doch schon, sind die schon eher aufgeschlossener und ja.
Ja, super. Was würdest du denn sagen, was ein Patient mitbringen sollte an Voraussetzungen, damit er gut in der damit er sich in der TCM wohlfühlen kann und es gut bei ihm machbar ist? Gibt es irgendwelche Voraussetzungen?
Nö, eigentlich nicht. Also ja, er muss die Bereitschaft mitbringen, da zum einen bei der Akupunktur gewisse geringe Schmerzempfinden zu tolerieren.
Ja.
Also die Akupunktur tut nicht wirklich weh. Aber es ist unterschiedlich. Manche Patienten empfinden es durchaus als ein bisschen schmerzhaft am Anfang, wenn man die Nadel einsticht, später, wenn sie liegen, nicht mehr.
Ja.
Aber manche haben direkt auch Angst vor Nadeln. Für die wäre es dann vielleicht nichts, aber dann könnte man ja auf andere Methoden wie Schröpfen oder Gua Sha ausweichen.
Ja.
Also diese Schabetechnik, ne, oder Akupressur. Dann müssen die Patienten auch die Bereitschaft mitbringen, Tees zu trinken, die vielleicht nicht unbedingt lecker schmecken.
Okay.
Und ja, für die meisten Patienten heißt es auch, sie müssen ein bisschen Geld mitbringen, weil es keine Kassenleistungen sind. Gerade die Tees werden nicht erstattet.
Ja.
Weder von den, ja, die meisten Privaten reden sich da auch raus und die gesetzlichen Versicherungen, Kassen sowieso zahlen es nicht, ne? Und ja, also müssen ein bisschen Geld und ein bisschen Geduld mitbringen.
Ja.
Dass sie da diese bitteren Tees, ne, nicht unbedingt bitter, aber schmecken halt nicht gut, ne? Und die müssen sie halt irgendwie runterkriegen.
Ja. Was sind das meistens zu deiner Erfahrung nach für Zeiträume, auf was muss ich mich einstellen, wie lange ich so einen Tee trinken muss? Also ich weiß, das kann man wahrscheinlich nie pauschal sagen, das vermute ich jetzt schon mal, aber sowas würdest du sagen, so von bis, dass ich jetzt, wenn ich jetzt das höre und sage, Mensch, das klingt interessant, ich würde mich da gern mal behandeln lassen und nicht, dass ich dann entsetzt bin, dass ich komme zu dir und dann sagst du mir, ja, das musst du 2 Wochen trinken und ich habe gedacht, ach Mensch, nur 2 Tage. Also wie ist denn so der Zeitraum ungefähr?
Nee, also ich rechne da eher in Monaten, ne? Also
in Monaten.
Von, sagen wir mal, 2 Monaten bis 1,5 Jahre.
Okay.
Ja, also je nachdem, was man behandelt haben möchte. Also bei den Kinderwunschbehandlung, die ich häufig mache, das zieht sich dann schon über mehrere Monate.
Ja.
Der längste Fall, den ich gerade vor 2 Wochen, habe ich noch nicht ganz abgeschlossen, aber zumindest ist die Frau schwanger, jetzt ist sie in der frühen Schwangerschaft, die behandelt sie noch weiter. Bei denen hat es 1,5 Jahre gedauert. Ne?
Das ja.
ist schon recht lange. Und,
aber ist die Freude umso größer jetzt, oder?
Nicht alle Leute haben so viel Geduld. Manche springen noch ab, wenn es so nach den ersten 3 Monaten nicht geklappt hat. Das ist schade. Ja, häufig klappt es dann schon, so nach 3, 4, 5, manchmal 6 Monaten
und ja.
manchmal auch schneller. Wie gesagt, nach 1,5 Monaten habe ich auch schon öfter mal erlebt, aber in der Regel so nach 3, 4, 5, 6 Monaten.
Ja. Und vielleicht noch zum Abschluss, du hast jetzt ja schon so ein paar gesagt, mit Schwangerschaft oder Schwangerwerden und Schmerzen. Was sind denn so die typischen Erkrankungsbilder, wo du sagen würdest, da ist TCM im Prinzip super gut?
Ja, es sind im Grunde auch die Erkrankungen, wo die Schulmedizin nicht so viel zu bieten hat, außer Cortison. Das sind vor allem ja die Autoimmunerkrankungen, rheumatologische Erkrankungen, ja, also Rheumatoide Arthritis, dann auch Colitis ulcerosa, Hashimoto ist auch ein Schwerpunkt von mir.
Ja.
So eine Erkrankung, wo die Schulmedizin eigentlich nichts in den Händen hat. Ne? Die warten einfach nur, bis die Schilddrüse dann ausgebrannt ist und dann substituieren sie das mit Schilddrüsenhormonen.
Ja.
Mit chinesischen Kräutern kann ich in der Tat die Antikörper senken, die sich gegen die Schilddrüse gebildet haben und damit auch die Beschwerden der Patienten lindern.
Ja.
Ja, und dann, ja, was mache ich sonst noch? Unterstützend behandle ich auch bei Krebspatienten, so eine Nachsorge, nach Operation, nach Chemo.
Ja.
Da die Beschwerden, die nach der Behandlung aufgetreten sind oder im Zuge der Krebserkrankung entstanden sind. Dann auch mit der Idee, nach Operation das Immunsystem anzuregen, als Rezidivprophylaxe, also dass die nicht wieder einen Rückfall erleiden.
Ja.
Ja.
Super. Wie, wenn ich jetzt gerne mal mich mit TCM behandeln lassen möchte, aber nicht die Möglichkeit habe, zu dir zu kommen? Was würdest du sagen, wie finde ich einen guten TCM-Therapeuten oder Arzt?
Ja, da kann man über die Fachgesellschaften einen Therapeuten finden. Also ich bin Mitglied in der AGTCM, das ist die Arbeitsgemeinschaft für traditionelle chinesische Medizin.
Ja.
Das ist eine deutschlandweite Organisation für Heilpraktiker und Ärzte, die sich mit TCM beschäftigen.
Ja.
Die haben eine Website, die nennt sich www.agtcm.de. Und da gibt es einen Therapeutensucher. Da kann man einfach dann seine Stadt- oder Postleitzahl eingeben und Kilometerzahl, Umkreis definieren. Und dann kriegt man alle Therapeuten aufgelistet, die dort in der Gegend leben oder praktizieren.
Ja, super. Und wenn ich jetzt irgendwie Lust bekommen habe, weil ich vielleicht Heilpraktiker bin, Arzt oder was auch immer, auch mich mit TCM näher zu befassen, was wäre da dein Ratschlag? Für eine fundierte Ausbildung beziehungsweise überhaupt erstmal da Kontakt zu kriegen zur TCM?
Ja, da kann man auch auf diese Website gehen von AGTCM. Wir haben deutschlandweit, ich glaube, 5 oder 6 Ausbildungszentren,
ja,
wo wir eine fundierte Ausbildung anbieten. Erst eine 3-jährige Grundausbildung mit Grundlagen der TCM und Akupunktur.
Ja.
Und dann kann man wahlweise noch entweder die 2-jährige Kräuterausbildung machen oder eine Trainerausbildung oder was auch immer. Oder das kann man auch separat belegen. Ne? Und ich selber bin gerade dabei, einen Ausbildungsgang für die klassischen Rezepturen der chinesischen Medizin aufzubauen.
Ja.
Werden wahrscheinlich so 5-6 Wochenenden sein, wo man ja die klassischen Rezepturen lernen kann. Das sind so etwa 2000 Jahre alte Rezepturen, gewissermaßen aus den Klassikern der chinesischen Medizin. Deswegen heißen die auch klassische Rezepturen. Das sind gewissermaßen so die Basis der chinesischen Kräutermedizin. Wenn man die Rezepturen verstanden hat, dann hat man wirklich einen guten Grundstock. Darauf kann man aufbauen. Und manche Ärzte in China und auch Japan arbeiten nur mit diesen klassischen Rezepturen. Die meinen, das umfasst alles. Gerade mein Lehrer Huang Huang, den ich auch einmal im Jahr immer einlade, der schwört darauf, der benutzt jetzt nur noch klassische Rezepturen, nichts anderes mehr.
Ja.
Und ja, dafür biete ich eine Ausbildung an. Die soll jetzt demnächst im Frühjahr starten, aber ich bin noch in der Planungsphase. Also Termine stehen noch nicht ganz fest, aber
ja,
wer Interesse hat, kann sich da auf meiner Website schon mal informieren vorab oder auch seine Adresse mir schicken.
Ja.
Dann wird er mit Informationen versorgt. Also meine Website heißt www.tcm-kalk.de, also Kalk mit G am Ende, K-A-L-G.
Ja, stelle ich auch alles in die Shownotes, damit das auch wirklich jeder findet. Ja.
Danke, genau. Und da, ja, das soll vielleicht an mehreren Orten sogar in Deutschland demnächst nach und nach stattfinden.
Ja, super. Das klingt doch gut. Wunderbar. Dann danke ich dir vielmals, Andreas, für dieses wirklich sehr interessante Gespräch. Also gerade auch für mich, der von TCM relativ wenig Ahnung hat und ja, das also ganz spannend findet.
Ja, vielen Dank, Stefan, für die Einladung und hat mich sehr gefreut. Ja, und ich höre auch sehr gerne selber deine Podcasts. Und
das freut mich.
Anregungen und ist echt eine gute Sache, die du da machst.
Das freut mich sehr. Okay, ich danke auch dir, lieber Hörer, liebe Hörerin, dass du wieder diese Podcast-Episode gehört hast. Wenn es dir gefallen hat, gib dem Andreas und mir gerne eine gute Bewertung unter iTunes und ein paar schöne Sterne, beziehungsweise ich freue mich auch über Texte zu lesen unter den Bewertungen. Und hab noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche und wie immer, lebe deine Gesundheit.
Denkanstöße, Ideen, Tipps und Hinweise zum Thema Gesundheit findest du auf www.gesundheit-to-go.de.